MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Vor 5 Jahren hat man im Münchner Dom angefangen, Gottesdienste zu streamen. Zu Corona-Zeiten verfolgten oft 50.000 Gläubige die Gottesdienste online. Aber auch danach haben sich die Zahlen gehalten. Das sagt Dompfarrer Monsignore Klaus-Peter Franzl.
Sie haben sich so eingependelt bei 4.000 Leuten unter der Woche und bis 8.000 bis 10.000 Teilnehmer an den Wochenenden. Die Zahlen sind bis heute konstant.
Mit der Zeit ist so eine richtig virtuelle Gottesdienstgemeinde entstanden. Von Menschen, die sich über den Stream kennengelernt haben.
Wir haben das festgemacht an den Chats im Stream. Wir haben gemerkt, die Leute begrüßen sich, die kennen sich, zumindest virtuell. Es haben sich angefangen, Gruppen zu bilden, wie das am Sonntag nach dem Gottesdienst nach der Kirche ist.
Um noch besser zu verstehen, warum Gläubige online Gottesdienste mitfeiern, hat die Dompfarrei eine Evaluation machen lassen. 600 Personen wurden dazu befragt. Eine Erkenntnis, beides ist gefragt. Präsenz und auch online.
Ältere oder Kranke nutzen die Stream-Gottesdienste, Leute, die berufstätig sind und zu den Gottesdienstzeiten zu Hause nicht präsent teilnehmen können. Menschen aber auch, die in größeren Pfarrverbänden, Pfarreien, Gemeinschaften leben, weit fahren müssten, ja, die nutzen dieses Angebot zusätzlich zu den Präsenzgottesdiensten.
Wer online Gottesdienste mitfeiert, tut das zeigt die Befragung, sehr intensiv. Also nicht so nebenbei beim Kochen oder Sudoku spielen.
Die Menschen richten sich auch ein zu Hause. Sie zünden eine Kerze an, sie richten den Raum her. Sie schauen nicht nur zu, sondern sie feiern mit. Und das hat uns dann bewogen zu sagen, ja, das ist anscheinend doch ein Angebot, das in dem großen pastoraltheologischen Themenfeld der digitalen Seelsorge, der digitalen Pastoral vielleicht ein kleiner Baustein ist, den es weiterzuführen gilt, weil es, glaube ich, ein wirklich gutes Angebot ist, das Leuten auch was bringt.
Und deswegen gibt's zum Jubiläum 5 Jahre Stream aus dem Münchner Dom jetzt etwas ganz Besonderes, nämlich eine Kerze fürs Gottesdienst mitfeiern zu Hause mit der Fassade der Frauenkirche vorne drauf. Eine schöne Idee, findet Franzl.
Einfach, weil wir dieses Jubiläum feiern wollen. Und weil es vielleicht, das ist so meine Idee dabei, auch ein kleines Zeichen der Verbundenheit sein kann. Wenn ich zu Hause den Gottesdienst mitfeiere, diese Kerze anzünde dann auch. Und wir werden diese Kerzen auch segnen, bevor wir sie verschicken. Ja, ich hoffe, dass damit noch ein bisschen mehr auch diese Verbindung zum Ausdruck kommt.
Wer die Kerze bestellen will, es gibt sie im Dompfarramt und im Domshop zu kaufen. Heute Abend werden die Jubiläumskerzen dann im Gottesdienst um 18 Uhr gesegnet. Bei uns im MKR sind Sie live dabei. Wie kann man die Gesundheitsversorgung für wohnungslose Menschen verbessern? In einer neuen Studie der Katholischen Stiftungshochschule München und des Katholischen Männerfürsorgevereins wurde genau diese Frage untersucht. In der aktuellen Folge unseres Podcasts Total Sozial sprechen wir über die Ergebnisse.
Stellen Sie sich vor, Sie sind krank und haben keine Wohnung. Nach einem Krankenhausaufenthalt gibt es kein warmes Bett, in das Sie zurückkehren können. Sie landen wieder auf der Straße. Wie soll man da gesund werden? Die Katholische Stiftungshochschule München und der Katholische Männerfürsorgeverein haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt untersucht, wie die Gesundheitsversorgung wohnungsloser Menschen verbessert werden kann. Dr. Gerd Reiferscheid, Projektleiter der Studie.
Also die Komorbidität beinhaltet im Grunde genommen, dass Menschen, die auf der Straße sind, nicht nur ein Problem haben, also vielleicht jetzt sage ich erkältet sind, sondern auch vielerlei andere Probleme mit sich bringen, unter anderem oft psychische Erkrankungen, in der Regel dann auch soziale Schwierigkeiten, die dann auch nochmal dazukommen und natürlich auch die gesamte soziale Situation, in der die Menschen leben. Sie haben oft keine Wohnung, haben oft auch keine Unterkunft und befinden sich einfach auf der Straße in einer sozialen oder auch prekären Notlage.
Ein Leben in einer prekären Situation wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Vera Richter, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsprojekts, hat die Daten für die Untersuchung erhoben und die Hürden identifiziert, mit denen kranke Menschen ohne Wohnung konfrontiert sind.
Also häufig ist es so, dass sie aus eigener Kraft gar keine Motivation haben, zum Arzt zu gehen, weil häufig so ein sehr großes Schamgefühl besteht, sich in einer unhygienischen Kleidung, die man eben nicht waschen kann und selber oft nicht duschen kann, sich in ein Wartezimmer zu setzen mit anderen Menschen, die einen komisch anschauen, oder auch die Angst, zum Beispiel direkt am Empfang von der Krankenarztpraxis abgewiesen zu werden. Und deswegen suchen obdachlose Menschen Arztpraxen erst gar nicht auf, selbst wenn sie merken, dass sie irgendwie krank sind.
Auf Basis von qualitativen Interviews mit Einrichtungsleitern, Krankenhäusern und Arztpraxen hat das Forschungsteam Versorgungsdefizite identifiziert und Lösungsansätze entwickelt. Ein grundlegendes Problem ist laut Dr. Reiferscheid auch das Fehlen einer Krankenversicherung bei vielen Betroffenen.
Eigentlich bräuchte es auch so eine Art europäischen Gesundheitsschutz. Also dass die Situation, dass Menschen ohne Versicherungsschutz auf der Straße sind, auch Angst haben, sich irgendwo zu melden, weil sie Angst haben, sie würden ausgewiesen oder was. Das sind zum Teil Ängste, die auch gar nicht so berechtigt sind. Aber derjenige, der jetzt in der Notsituation ist, sagt, ich gehe nirgends hin, dann fragen die mich nach meinem Namen. Die Krankenhäuser, aber auch die Arztpraxen fragen oft auch gar nicht, sondern behandeln wirklich die Leute.
Das Forschungsprojekt lief von 2019 bis 2025 und wurde von der Erzdiözese München und Freising finanziert. Neben einer besseren medizinischen Versorgung und Krankenversicherung für alle nennen die Forschenden auch bezahlbaren Wohnraum als einen entscheidenden Faktor für die Gesundheit wohnungsloser Menschen.
Den Podcast hören Sie heute Abend nach der Gottesdienstübertragung bei uns um kurz nach 19 Uhr und natürlich auch jederzeit auf innehalten.de und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Sie haben zurück auf die Gegenwart und nach vorne geschaut. Die katholischen Bischöfe sind in dieser Woche zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammengekommen. Dabei haben sie sich mit politischen und innerkirchlichen Fragen befasst. Es war eine lange Liste. Mein Kollege Alois Biel war bei der Vollversammlung im Kloster Steinfeld bei Aachen dabei. Alois, was hat denn die Bischöfe besonders umgetrieben?
Nun, dieselben Themen, die auch die übrige Bevölkerung beschäftigen. Die Vollversammlung der Bischofskonferenz hat eine schnelle Regierungsbildung angemahnt. Da sieht der Vorsitzende Bischof Georg Betzing die Parteien immerhin auf einem guten Weg und hat das als Zeichen einer lebendigen Demokratie gewürdigt. Scharf kritisieren die Bischöfe insbesondere die Ukraine-Politik von US-Präsident Donald Trump. Er gebe das Land der russischen Aggression preis. Ebenso sei es ein grundverkehrter Weg der USA, internationale Hilfsleistungen einzustellen. Das verschärft humanitäre Krisen, so die Bischöfe.
Zuletzt hat es ja auch Streit zwischen der CDU-CSU und den Bischöfen wegen der Asyl- und Migrationspolitik gegeben.
Die deutschen Bischöfe haben sich auch auf ihrer Vollversammlung ganz klar zum Grundrecht auf Asyl bekannt, ebenso zur Migration. Der Vorsitzende Georg Betzing hat jedoch eingeräumt, dass die Kirchen die damit verbundenen Probleme und auch die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nicht deutlich genug gesehen hätten. Da müssten sie auch das Gespräch mit der Wählerschaft der AfD suchen. Individuelles Asylrecht, Zuwanderung und Sicherheit in Deutschland müssten jetzt in Balance gebracht werden. Die katholische Kirche möchte mithelfen, darüber eine sachliche Debatte zu führen, sagte Bischof Betzing.
All das sind Themen, in denen wir ja auch Expertise haben als katholische Kirche und Foren und Räume, wo wir Menschen zusammenbringen, um darüber zu sprechen. Das ist unsere Aufgabe.
Dabei ist es den deutschen Bischöfen äußerst wichtig, dass die scharfen Polarisierungen in der Asyl- und Migrationsdebatte nicht weiter zunehmen.
Und welche innerkirchlichen Themen standen denn im Mittelpunkt?
Die im vergangenen Herbst zu Ende gegangene Weltsynode in Rom hat die deutschen Bischöfe beschäftigt und in ihrer übergroßen Mehrheit spüren sie da Rückenwind für ihre eigenen Reformbemühungen. Entscheidungen sollen ja in Zukunft nicht mehr nur von den Oberhirten getroffen werden und die Stimmen der Laien deutlich an Gewicht gewinnen. Dafür könnte es ein nationales Gremium geben. Solche Modelle hat die Weltsynode ermutigt. Bischof Betzing hat allerdings nicht verschwiegen, dass vier Bischöfe den synodalen Weg in Deutschland weiterhin skeptisch sehen. Einer von ihnen hat sich während der Vollversammlung sogar aus den Beratungen darüber zurückgezogen. Wer das war, wollte der Vorsitzende Betzing nicht verraten. Er betonte aber, dass bereits jetzt durch die vorausgegangenen Etappen des synodalen Wegs erhebliche Veränderungen in allen deutschen Bistümern passiert seien.
Welche hat er da genannt?
etwa den heilsamen Druck, die Bischöfe zur Rechenschaft bei Entscheidungen zu verpflichten. Dazu zählt ja auch die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Es gebe dafür Kommissionen, die bereits jetzt völlig unabhängig von den Bischöfen arbeiten. Und etwas stolz ist Bischof Betzing darauf, wie viele Frauen mittlerweile in kirchlichen Führungspositionen sind. Damit würden sie die stark männlich geprägte Kirche bereichern und verändern.
Da ist ein Kulturwandel in der katholischen Kirche im Gange, der erhebliche Auswirkungen, wunderbare Auswirkungen haben wird.
Vor gut 6 Jahren hatten sich die Bischöfe ja auf eine Drittelquote geeinigt und die ist mit bundesweit 32,5% Frauenanteil nahezu erreicht. Da steht die katholische Kirche etwa im Vergleich zu Unternehmen und zur Wirtschaft nicht schlecht da.
Vielen Dank, das war mein Kollege Alois Bierl. Er hat die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe im Kloster Steinfeld für uns beobachtet. Sie ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Auch in dieser Woche gibt's eine brandneue Folge unseres fröhlich-katholischen Podcasts, nämlich Vergelt's Gott, mit Pfarrer Josef Heck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Wie alle 14 Tage wird's dieses Mal auch bestimmt wieder unterhaltsam, das kann ich garantieren. Aber worüber die beiden sprechen, das erzählen sie uns doch am besten selbst. Servus ihr beiden, schön, dass ihr wieder bei uns seid.
Ja, servus. Hallo, danke, dass servus. Wir da sein dürfen, ja.
Ihr beiden, wir sind ja nicht nur in der Fastenzeit gerade, sondern auch in der Starkbierzeit. Jetzt wissen wir ja, dass ihr zwei Wiesenfans seid, weil da habt ihr euch ja auch kennengelernt. Aber wie schaut's denn bei euch mit Nockerberg und Co. aus?
Überhaupt nicht.
Also, ich bin auf immer wieder, trete ich auf zahlreichen Starkbierfesten auf in der Zeit und habe da sehr, sehr viel zu tun. Früher war es noch schlimmer, weil da musste ich auch noch am Nockerberg, da war es auch so, dass man 3 Wochen lang allein Proben arbeiten vorher. Das war also
habt ihr da
schon
getrunken in den Proben oder was?
Nein, in Proben trinkst du da nichts, weil da musst du ja konzentriert sein oder trinkst da nicht, wenn du auftrittst, aber danach hat man dann, probiert man das durchaus mal. Wobei, es ist schon immer so Brauch gewesen, also früher, als ich es noch besser vertragen habe, war es tatsächlich so, dass ich gerne mal auch mit so einem Krüger-Starkbier mich ans Rednerpult gestellt habe und dann da nebenher so trunken habe. Dieses eiskalte, wahnsinnig, das kann man ja nur eiskalt trinken, das Starkbier, also zumindest das da, wo ich überall auftrete, das ist ja unglaublich süß. Und da muss man sehr aufpassen, weil da kann es schon sein, dass man da sehr am nächsten Tag leiden muss drunter unter dem Bier, wenn man das übertreibt.
Okay, nicht leiden muss man auch unter der neuen Podcast-Folge Vergelt's Gott, denn bei der geht es ja um einen ganz besonderen heiligen Mann.
Genau, also es gibt auch Josef wie Bock, fällt mir gerade ein, gell? Aber es geht um den heiligen Josef, auf den wir ein bisschen schauen wollen, meinem Namenspatron. Darf ich jetzt schon mal an dieser Stelle?
Ja, natürlich, deswegen, der Namenstag steht ja unmittelbar bevor.
Ich liebe diesen Heiligen wirklich sehr und verehre ihn sehr und darum freut es mich, dass wir über diesen wunderbaren Heiligen uns ein bisschen austauschen.
Erne Josef hat was ganz Witziges erzählt. Als kleiner Bub ist er am Josefitag ganz besonders geadelt worden in seinem Dorf, weil jeder in so einem kleinen Dorf, wo du bist, weiß natürlich jeder, dass Sepp eigentlich von Josef kommt und dann hat man da dich beschenkt, gell, in jedem Haus.
Reichlich, ja.
Reichlich, genau. Ja. 10 Tafeln Schokolade hat er gekriegt. 11 Tafeln Schokolade und relativ bald aufeinander zusammengegessen. Aber das ist natürlich schon was, bleibt einem im Gedächtnis.
Gell? Das vergisst man nicht.
Ja.
Absolut, aber nicht nur das, auch der fröhlich-katholische Podcast Vergelt's Gott bleibt Ihnen und uns definitiv im Gedächtnis. Ab sofort gibt's die neue Folge mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Zu hören natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Predigt. Das kennen wir aus dem Sonntagsgottesdienst, wenn der Pfarrer Glaubensdinge erklärt oder Stellung zu aktuellen Themen nimmt. Aber was genau ist eine Fastenpredigt? Wir klären das in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Fastenpredigt, erklärt von Pfarrer Simon Eibel.
Die Fastenpredigt hat ja in der Zeit der Geschichte eigentlich recht unterschiedliche Wandlungen erlebt. Das heißt, ich habe in der Kinderzeit noch im Hinterkopf Fastenprediger, die Fastenpredigt dazu verwendet haben, den Menschen wieder mal sauber die Meinung zu sagen. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt ja eigentlich ganz woanders. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt in der Fastenzeit und die Fastenzeit ist keine Zeit des Verzichts, sondern eine Zeit der Erneuerung. Die Fastenzeit führt uns ja hier auf die Osterzeit und Ostern ist das Fest des Lebens. Ich habe heuer am Aschermittwoch gesagt, Ostern müssen wir wieder leben aus allen Poren. Da muss Leben überall sprießen. Und darum geht es in der Fastenzeit, einfach wieder neu mein Leben zu finden. Mich loszulesen von Verstrickungen, in denen ich drin bin, da geht es um alles. Das heißt, ob ich Alkoholik oder Workaholik oder sonst was bin, einfach wieder zu schauen, was hindert mich am eigentlichen Leben, wo muss ich vielleicht ein Stück loslassen, wo muss ich auch neu werden. Das heißt, am letzten Sonntag ist die Geschichte gewesen von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, wo klar wird, wer dieser Jesus ist, Gottes Sohn. Und diese Geschichte macht nicht nur deutlich, wer dieser Jesus ist, sondern wer ich bin. Das heißt, meine Berufung. Ich bin Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und am Ende meines Lebens steht nicht irgendwo ein nichtser Abgrund, sondern steht die letzte Herrlichkeit, die mir geschenkt wird. Und dann kann ich vieles loslassen, wo ich mir diese Herrlichkeit jetzt schon verschaffen möchte und mir das schenken lassen, was mir das Leben eigentlich gibt. Das heißt, entzerrt, entlastet, in meine Zukunft hineingehen. Und das ist für mich eigentlich der Sinn der Fastenzeit, mich wieder dessen bewusst zu werden, dass ich keine Angst mehr brauche vom Leben und dass ich leben darf aus allen Poren.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.